Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. In den letzten Wochen habe ich es immer wieder durchklingen lassen. Das dritte Buch Mose dürfte nicht gerade zur Lieblingslektüre der meisten Bibelleser gehören. Zum einen, weil es angefüllt ist mit Vorschriften, Anweisungen und Verboten. Solche Texte sind eben weniger ansprechend als etwa der Bericht vom Auszug der Israeliten aus Ägypten im zweiten Buch Mose. Zum anderen ist die zeitliche und kulturelle Distanz zu uns in der heutigen Zeit nur schwer zu überbrücken. Umso mehr freue ich mich, dass das vor uns liegende 19. Kapitel mit vielen Alltagsfragen zu tun hat, die uns in ähnlicher Weise auch betreffen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass uns dieses Kapitel viel unmittelbarer ansprechen wird. Was haben die 10 Gebote mit den vielen Anweisungen und Vorschriften aus dem dritten Buch Mose gemeinsam? Richtig, sie wurden Mose von Gott übergeben, als sich die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung in der Nähe des Berges Sinai befanden. Also nach ihrer Flucht aus Ägypten und bevor sie das verheißene Land Kanaan erreichten. Die 10 Gebote bekam Mose direkt oben auf dem Berg Sinai überreicht. Die anderen Anweisungen dagegen, nachdem die Stiftshütte gebaut worden war. Ich habe den Eindruck, dass das 19. Kapitel aus dem dritten Mosebuch sehr stark Bezug nimmt auf die 10 Gebote, sie gewissermaßen erläutert und auslegt. Die 10 Gebote lassen sich ja in 2 Kategorien einteilen. Die ersten 5 Gebote betreffen die besondere Beziehung zwischen Gott und den Menschen, und die restlichen 5 Gebote das Zusammenleben der Menschen untereinander. Diese beiden Kategorien finden wir auch in dem Bibeltext wieder, den wir uns gleich Vers für Vers vornehmen werden. Wenn mich jemand nach dem Sinn und Zweck von Kapitel 19 fragen würde, dann würde ich ganz einfach den 2. Vers daraus zitieren. Er lautet: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das ist im Grunde die Erklärung dafür, warum sich Gott überhaupt mit den Israeliten abgibt. Warum es ihm nicht egal ist, wie sie leben. Er hat sie zu seinem Volk gemacht und hat das Recht zu bestimmen, welche ethischen Richtlinien gelten sollen. Das alles geschieht allerdings nicht mit kaltem Kalkül, sondern der Mensch, der Gottes Satzungen und Rechte einhält, so war im vorausgegangenen Kapitel zu lesen, wird durch sie leben, also ein gutes, ein erfülltes Leben führen. Nun ist es jedoch leider so, dass wir in einer von Gott abgefallenen Welt leben und schon als Sünder auf die Welt gekommen sind. Sowohl die 10 Gebote als auch die vielen anderen Anweisungen und Vorschriften geben einen Maßstab vor, dem wir niemals ganz gerecht werden können. Anders ausgedrückt, das Gesetz kann die Heiligkeit, die es von uns Menschen fordert, nicht hervorbringen. Mit diesem Thema hat sich der Apostel Paulus sehr viel beschäftigt. Vermutlich, weil er vor seiner Bekehrung, wie er einmal berichtet hat, selbst ein Eiferer für Gott war. Also jemand, der die Gebote Gottes stets an die erste Stelle setzte. Doch nachdem Paulus, der ursprünglich eigentlich Saulus hieß, Christ geworden war, da entdeckte er, dass das Gesetz von den Menschen zwar Heiligkeit fordert, sie aber nicht zu heiligen Menschen macht. Im Gegenteil, das Gesetz weist sie auf ihre Unvollkommenheit hin. Und so schreibt Paulus im 3. Kapitel des Römerbriefes: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Christen sind in der glücklichen Lage, sich nicht mehr ständig nach dem Gesetz ausrichten zu müssen, um so weit wie möglich ein heiliges Leben führen zu können. Vielmehr ist den Christen der Heilige Geist gegeben, der ihnen die Kraft gibt, dem Willen Gottes gemäß zu leben. Doch nun wieder zurück zum Alten Testament, in dem das Gesetz, bestehend aus den 10 Geboten und vielen weiteren Anweisungen, die Richtschnur ist. Im 3. Buch Mose Kapitel 19 wird insgesamt 16-mal gesagt, warum Gott die Einhaltung des Gesetzes fordert. Die Begründung lautet, ich bin der Herr, beziehungsweise ich bin der Herr, euer Gott. Eine andere Begründung braucht es nicht. Gott zieht die Trennungslinie zwischen Recht und Unrecht, zwischen Gut und Böse und zwischen Heilig und Unheilig. Wenden wir uns nun dem Bibeltext aus dem 3. Buch Mose zu. Hier die beiden ersten Verse. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Auf die Aussage dieser beiden Verse bin ich vorhin schon näher eingegangen. Gott erwartet, dass sein Volk ein geheiligtes Leben führt, weil er selbst heilig ist. Die meisten von uns wird nun interessieren, und wie steht's mit den Christen? Sie leben ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Sie müssen sich nicht nach dem Gesetz richten, um in den Himmel zu kommen, denn dafür sorgt Jesus Christus, der ihnen ihre Sünden vergibt. Aber als Erlöste werden sie alles daran setzen, Gottes Gebote zu halten. Aus Dankbarkeit und als Zeugnis für ihre Errettung. Dazu möchte ich einen Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief zitieren. Petrus fordert die Christen auf, aktiv zu werden, um ein geheiligtes Leben führen zu können. Er schreibt, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der große Unterschied zwischen dem Verhalten, das unter dem Gesetz gefordert wurde, und dem Verhalten, das unter der Gnade gefordert wird, besteht darin, dass uns heute die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung steht. Durch ihn sind wir mit dem lebendigen Christus verbunden. Das Alte ist vergangen. Wir sind nicht mehr an das gesetzliche System des Alten Testaments gebunden. Wir sind mit Christus verbunden und wir sollen so leben, dass er Freude an uns hat. Unter dem Gesetz bemühten sich die Menschen, die Gebote Gottes aus eigener Anstrengung zu halten. Aber sie mussten erleben, dass das Fleisch, also die natürliche Wesensart des Menschen, ihnen immer einen Strich durch die Rechnung machte. Im Römerbrief Kapitel 8 schreibt Paulus, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wenn wir nun wieder zu unserem Bibeltext im 3. Buch Mose Kapitel 19 zurückkehren, dann treffen wir dort auf einzelne Gebote und Anweisungen, mit deren Einhaltung die Israeliten offenbar gewisse Schwierigkeiten hatten. Gott kannte ihre Schwächen. Welche das vermutlich waren, werden wir nun erfahren. Ich lese die Verse 3 und 4. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Nanu, wird sich manch einer wundern, das ist aber eigenartig, dass die Achtung vor den Eltern so eine wichtige Rolle spielt und gleich ziemlich weit am Anfang genannt wird. Nun, so verwunderlich ist das gar nicht, denn Eltern sind für ihre Kinder, solange sie klein sind, so etwas wie Stellvertreter Gottes. Die Kinder lernen, Gott zu gehorchen, indem sie zuerst einmal den Eltern gehorchen. Als nächstes fügt Gott im gleichen Vers hinzu, haltet meine Feiertage. Im hebräischen Text steht hier, haltet meine Sabbate. Ganz ähnlich wie die Israeliten den zehnten Teil ihres Verdienstes Gott zur Verfügung stellen sollten, so sollten sie ihm auch ein Siebtel ihrer Zeit widmen. Und weil der Sabbat nicht nur ein Ruhetag war, sondern auch ein Tag der geistlichen Erbauung, half dieser besondere Tag in der Woche dabei, sich auf Gott zu konzentrieren und fremde Götter aus dem Leben zu verdrängen. Diese Vorschriften in den Versen 3 und 4 spiegeln bereits die beiden Hauptteile der 10 Gebote wider, nämlich zum einen die Pflichten gegenüber den Mitmenschen und zum anderen die Pflichten gegenüber Gott. Jesus hat das sogar einmal in dem sogenannten Doppelgebot der Liebe zusammengefasst. Er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wieder zurück zum dritten Buch Mose, Kapitel 19. Hören Sie jetzt daraus die Verse 5 bis 8. Da heißt es, und wenn ihr dem Herrn ein Dankopfer bringen wollt, sollt ihr es so opfern, dass es euch wohlgefällig macht. Ihr sollt es an dem Tag essen, an dem ihr es opfert, und am nächsten Tage. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, soll man mit Feuer verbrennen. Wird aber am dritten Tage davon gegessen, so ist es ein Greuel und wird nicht wohlgefällig sein. Und wer davon isst, muss seine Schuld tragen, weil er das Heilige des Herrn entheiligt hat, und ein solcher Mensch wird ausgerottet werden aus seinem Volk. Was in diesen Versen hier gesagt wird, nehme ich mit gewisser Verwunderung zur Kenntnis, denn das Dankopfer war ein freiwilliges Opfer. Dennoch verlangte Gott die genaue Einhaltung der Opfervorschriften und drohte an, wer sich nicht danach richtet, der wird ausgerottet werden aus seinem Volk. Das ist wirklich heftig. Andererseits kann ich es auch verstehen. Die Tatsache, dass dieses Opfer freiwillig dargebracht wurde, durfte nicht dazu führen, dass ein Israelit daraus eine Showveranstaltung machte. Wenn ich es recht bedenke, lassen sich dazu gewisse Parallelen im christlichen Gemeindeleben finden. Da wird zum Beispiel zusätzlich zum normalen Sonntagsgottesdienst hin und wieder ein Gottesdienst angeboten, mit dem man bestimmte Zielgruppen erreichen will. Filmfreunde zum Beispiel oder Motorradfahrer oder Rockmusikbegeisterte. Solch ein Gottesdienst kann eine richtig gute Sache sein, wenn Gott bei allem drumherum im Mittelpunkt steht. Wenn nicht, dann sollte man statt eines besonderen Gottesdienstes lieber einen ganz normalen Filmabend, ein Motorradtreffen oder ein Konzert veranstalten. Es kann einfach kein Segen darauf liegen, wenn wir Gott nur als fromme Kulisse missbrauchen. Gottes Botschaft an die Israeliten lautete also, auch wenn du etwas freiwillig für mich tust, sollst du es richtig tun und mich damit ehren. In diesem Zusammenhang fällt mir auch ein Kindergottesdiensthelfer ein. Fast immer kam er unbereitet zu den Kindern und quälte sich mehr schlecht als recht durch die Veranstaltung. Als ich ihn nach einiger Zeit darauf ansprach, verteidigte er sich damit, dass er ja nur ehrenamtlich tätig sei. Da könne man eben nicht mehr verlangen. Daraufhin versuchte ich ihm klarzumachen, dass er mit dieser Einstellung weder Gott noch den Kindern eine Freude machen kann. Die beiden nächsten Verse unseres Bibeltextes handeln von einem ganz anderen Thema. Es geht darum, auf welche Weise sich die Israeliten um arme Mitmenschen kümmern sollten. Hören Sie dazu die Verse 9 und 10. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich finde, Gott hat eine wunderbare Art, sich um arme Menschen und besitzlose Fremdlinge zu kümmern. Er wollte nicht, dass sie von Almosen abhängig waren. Er wollte nicht, dass sie einfach nur herumsaßen, um auf eine milde Gabe zu warten, was ja ziemlich demütigend sein kann. Sondern Gott sorgte dafür, dass sie sozusagen einen Rechtsanspruch auf Arbeit bekamen. Die Besitzer von Feldern und Weinbergen waren verpflichtet, alles, was beim ersten Erntedurchgang nicht abgeerntet werden konnte, für die Armen und Besitzlosen stehen zu lassen. Bei den damaligen Erntemethoden könnten das etwa 10-20% des Ertrages gewesen sein, also nicht gerade wenig. Wenn ein Feld oder ein Weinberg dann schließlich vollständig abgeerntet war, konnten sowohl die Bedürftigen wie auch die Wohlhabenden die gute Hand Gottes erkennen und es sich schmecken lassen. Soziales Verhalten gegenüber den Mitmenschen hat nicht immer etwas mit materiellen Gütern zu tun, die man mit anderen teilen kann. Manchmal ist auch einfach nur Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gefragt, wie die Verse 11 und 12 zeigen. Da heißt es, ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr. Bei diesen beiden Versen ist die Verbindung zu den 10 Geboten wieder ganz einfach zu erkennen. Die 10 Gebote finden Sie im 2. Buch Mose Kapitel 20 und da heißt es unter anderem, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Diese beiden Gebote umfassen im engeren Sinn Diebstahl, Betrug, Lüge und Meineid. In unserem Bibeltext aus dem 3. Buch Mose wird demgegenüber noch mehr herausgestellt, dass die beiden Gebote auch im Geschäftsleben Gültigkeit haben. Außerdem ist in Vers 12 das Gebot enthalten, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Der Name Gottes ist heilig. Wer zu Gott gehört, der sollte durch ehrliches Verhalten im Geschäftsleben die Heiligkeit des Namens Gottes bezeugen. Ich kann Ihnen versichern, auch heute und vielleicht gerade heute können Sie durch ehrliches Geschäftsgebaren und durch Verzicht auf fragwürdige Methoden sowohl Kunden wie auch Geschäftspartner schwer beeindrucken. Die Verse 13 bis 15 nehmen die Nöte von Leuten ins Visier, die von anderen ganz gern mal ausgenutzt bzw. benachteiligt wurden, weil man wusste, dass sie sich kaum zur Wehr setzen konnten. Arbeiter ohne festes Arbeitsverhältnis zum Beispiel, aber auch Schwerbehinderte und Menschen, die sich für ein Gerichtsverfahren keinen ordentlichen Anwalt leisten konnten. Wie Sie merken, möchte ich durch die Verwendung moderner Begriffe darauf hinweisen, dass sich die folgenden Verse beinahe 1:1 in die heutige Lebenswirklichkeit übertragen lassen. Gott spricht, du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Taglöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Soweit die Verse 13 bis 15. Ab Vers 16 folgen nun Anweisungen und Verbote, die in den unterschiedlichsten Lebensbereichen Gültigkeit haben. Wenn sie beachtet werden, machen sie das Leben leichter. Werden sie dagegen mit Füßen getreten, dauert es nicht lange, bis auch Menschen sich gegenseitig mit Füßen treten. Ich lese weiter ab Vers 16. Gott spricht, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Von einem Verleumder war hier die Rede. Das ist ein Mensch, der üble Nachrede betreibt, der Gerüchte über andere in die Welt setzt, um ihnen zu schaden oder sich selbst als Lichtgestalt zu präsentieren. Der Jakobusbrief warnt eindringlich davor, und appelliert an die Christen, ihre Zunge im Zaum zu halten. So klein sie auch ist, was kann sie nicht alles anrichten? Worte können wirklich eine zerstörerische Wirkung haben. Deshalb vergleicht Jakobus die Zunge mit einem Feuer, das einen ganzen Wald in Brand setzen kann. So gesehen hat sich wohl fast jeder schon mal als Brandstifter betätigt. Wie gut, dass das Neue Testament auch für einen solchen Fall einen Rat bereithält. Paulus schreibt im Galaterbrief an seine Mitchristen: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Vers 19 in unserem Bibeltext klingt zunächst einmal ein wenig seltsam. Da heißt es: Meine Satzungen sollt ihr halten. Lass nicht zweierlei Art unter deinem Vieh sich paaren und besähe dein Feld nicht mit zweierlei Samen und lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist. Zu diesem Vers hört man recht unterschiedliche Deutungen. Am wahrscheinlichsten scheint mir, dass diese Anweisungen einen bildhaften Charakter haben und dazu dienen, die Israeliten auf eine geistliche Wahrheit hinzuweisen. Nämlich, dass es auf eine strikte Unterscheidung ankommt zwischen Gut und Böse, zwischen heilig und zum alltäglichen Gebrauch bestimmt, zwischen rein und unrein. Die Israeliten sollten lernen, sich für das eine oder das andere zu entscheiden und keine faulen Kompromisse einzugehen. Natürlich kann man versuchen, auch ganz praktische Gründe dafür zu suchen, warum verschiedene Tierarten nicht miteinander gekreuzt und verschiedenes Saatgut nicht gemeinsam auf ein Feld ausgesät werden soll. Aber spätestens bei dem Gebot, kein Kleid anzuziehen, das aus zweierlei Faden gewebt ist, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich lese weiter ab Vers 20. Wenn ein Mann bei einer Frau liegt, die eine leibeigene Magd ist und einem Mann zur Ehe bestimmt, doch nicht losgekauft oder freigelassen ist, so soll das bestraft werden. Aber sie soll nicht sterben, denn sie ist nicht frei gewesen. Der Mann soll aber als seine Buße dem Herrn vor die Tür der Stiftshütte einen Widder zum Schuldopfer bringen. Und der Priester soll ihn entsühnen mit dem Schuldopfer vor dem Herrn wegen der Sünde, die er getan hat. So wird ihm Gott seine Sünde vergeben, die er getan hat. Mit dieser Bestimmung sollte offenbar die leibeigene Magd geschützt werden. Sie konnte sich kaum dagegen wehren, wenn ihr Herr sie zu sich ins Bett holte. Nun könnte man natürlich fragen, befürwortet Gott damit nicht indirekt die Sklaverei, weil er sie anscheinend als gegeben voraussetzt? Meine Antwort darauf: Nein. Gott trägt nur der sündigen Situation Rechnung, die durch die Hartherzigkeit der Menschen entstanden ist. Der Sachverhalt ist im Grunde ähnlich wie bei der Ehescheidung. In bestimmten Fällen war die Scheidung bei den Israeliten erlaubt, aber nicht, weil Gott sie für richtig hielt, sondern ihres Herzens Härte wegen, wie Jesus es ausdrückt. Die restlichen Verse von Kapitel 19 möchte ich nun am Stück vorlesen, weil viele Anweisungen für sich sprechen und keiner Auslegung bedürfen. Bei einigen Versen wiederum ist die Bedeutung so umstritten, dass die verschiedenen Deutungen kaum weiterhelfen. Ich lese ab Vers 23. Gott spricht: Wenn ihr in das Land kommt, gemeint ist das Land Kanaan, und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, so lasst ihre ersten Früchte stehen, als wären sie unrein wie unbeschnittene. 3 Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein ansehen, dass ihr sie nicht esst. Im 4. Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Erst im 5. Jahr sollt ihr die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nichts essen, in dem noch Blut ist. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. Ihr sollt um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einätzen. Ich bin der Herr. Du sollst deine Tochter nicht zur Hurerei anhalten, dass nicht das Land Hurerei treibe und werde voll Schandtat. Meine Feiertage haltet und fürchtet mein Heiligtum. Ich bin der Herr. Ihr sollt euch auch nicht wenden zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern und sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht an ihnen unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott. Von einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht Unrecht handeln im Gericht, mit der Elle, mit Gewicht, mit Maß. Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ihr alle meine Satzungen und alle meine Rechte haltet und tut. Ich bin der Herr. Soweit aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 23 bis 37. Wer weiß, ob die Israeliten mit jedem einzelnen Gebot etwas anzufangen wussten. Vermutlich wird auch für sie das eine oder andere rätselhaft gewesen sein. Aber Gott ist der Herr, und das war Grund genug, um seine Gebote zu halten. Im dritten Buch Mose bilden die Kapitel 17 bis 20 einen größeren Themenkomplex, in dem es um schwerwiegende Sünden und ihre Bestrafung geht. Bisher wurden gewisse Strafen zwar angedroht, aber im Vordergrund standen doch mehr die zahlreichen Anweisungen, Gebote und Verbote. Das wird sich ändern, wenn wir in der nächsten Sendung Kapitel 20 erreichen. Ich hoffe, Sie sind tapfer und schalten trotzdem wieder ein. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.